viele Deadlines im Studium, Streit mit Freunden oder ein Umzug, der ansteht. Kommt ihr auch manchmal in Situationen, in denen ihr plötzlich euer Essverhalten radikal ändert? Manche snacken, um sich zu beruhigen, greifen zu Junkfood oder hören einfach ganz auf zu essen. Doch wann wird meine Ernährung richtig ungesund? Und wie kann ich meinem Körper durch Essen und auch Trinken etwas Gutes tun? Hi, ich bin Julia und hier ist eine neue Folge von How It Works, präsentiert von Die Techniker. Heute wollen wir über die Zusammenhänge von Ernährung und unserem Körper sprechen. Auf TikTok, Instagram und Co. tummeln sich mittlerweile unzählige selbsternannte Expertinnen, die zu so ziemlich allen Lebensmitteln eine extreme Meinung propagieren. Von der Acai-Beere für den Immunboost bis hin zu Seed Oils, also Ölen, die aus Samen gewonnen werden, die als pauschal entzündungsfördernd abgestempelt werden. Umso wichtiger ist eine professionelle Expertin, die uns aus fundierter wissenschaftlicher Sicht Infos gibt. Wir haben Dr. Yael Adler zu Gast, worüber ich mich sehr freue. Sie ist Dermatologin und hat diverse medizinische Sachbücher geschrieben. Zuletzt Genial Vital. In ihren Büchern klärt sie über die Verbindung von gesunder Haut und einem insgesamt gesunden Körper auf. Liebe Yael, schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich sehr.
Danke, liebe Julia, für die Einladung. Ich freue mich auch.
Toll. Magst du noch mal zu Beginn dich vorstellen und uns erklären, wer du bist und was du so in deinem täglichen Leben alles so machst?
Ja, also ich bin eine Hautärztin von Hause aus. Das war so das Erste, was ich gelernt habe und wo ich dann gemerkt habe, oh, das reicht gar nicht, nur Dermatologin zu sein. Dazu gehört übrigens auch Geschlechtskrankheiten. Habe aber dann noch die Venenheilkunde und die Ernährungsmedizin dazugenommen, denn die Haut ist ein Netzwerkorgan, die hängt mit allem zusammen, mit der Umwelt, mit dem Klima, mit den Mitmenschen und natürlich auch mit allem in uns, also der Psyche, der Sexualität, dem Nervensystem, den Hormonen, der Organgesundheit, den Blutstoffen und auch der Darmgesundheit oder auch Krankheit, sodass man die Haut immer ganzheitlich betrachten sollte, um sie zu heilen oder auch schon vorsorglich zu stärken. Und darüber hinaus, ich habe eine Praxis hier in Berlin, bin ich journalistisch tätig, also ich mag es sehr gerne zu schreiben oder auch zu erzählen über dieses Fach und darüber hinaus. Bei der Techniker haben wir ja den Podcast Ist das noch gesund? Den moderiere ich und da finde ich das Faszinierende eben, viele Experten zu verschiedenen Themen zu befragen und so Gesundheitskompetenz nicht nur in meiner Praxis Menschen an die Hand zu geben, sondern allen, die daran interessiert sind. Und das brauchen wir auch, weil die Bevölkerung zwar langlebig ist, aber nicht unbedingt gesünder lebt. Und da haben wir doch eine ganze Menge selber in der Hand.
Ja, du hast es gerade auch angesprochen. Nicht alle leben so gesund, aber ich habe so das Gefühl, es hat sich doch was verändert, also gerade insbesondere jetzt auch mit Social Media. Würdest du dem zustimmen? Also kannst du auch, erkennst du auch in deiner Praxis jetzt zum Beispiel, dass sich da irgendwie was verändert hat oder dass ein stärkeres Bewusstsein für Ernährung entstanden ist? Kurze Unterbrechung. An dieser Stelle würde ich euch gerne ein paar Hintergrundinfos liefern. Dafür habe ich mir Unterstützung geholt. Nämlich von ExpertInnen von Die Techniker.
Hi, ich bin Florian Kuhr und als Berater im Bereich Ernährung und Prävention bei Die Techniker. Laut dem aktuellen Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist 91% der Befragten eine gesunde Ernährung sehr wichtig. 91%. Das sind doch gute Nachrichten, oder? Tja, und trotzdem ist circa jeder Zweite übergewichtig und es sind 20% der Bundesbürger adipös, also stark übergewichtig. Und Adipositas ist ja ein Risikofaktor, zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Typ 2 und wurde laut TK-Gesundheitsreport in den letzten Jahren auch mit steigender Zahl unter den Studierenden diagnostiziert. Allerdings nur halb so oft wie bei gleichaltrigen Erwerbstätigen. Die allgemeine Frage lautet nun also: Wie lässt sich der Wille zu gesundem Essen auch mit Genuss in die Tat umsetzen?
Wenn man aber die breite Masse der Bevölkerung mal anschaut, da gibt es auch ganz andere, die sich dafür nicht interessieren, die sehr übergewichtig leider sind, die sich nicht bewegen, die ganze Zeit vor ihren Computerspielen sitzen und die auch wirklich kein Verständnis von Gesundheit und Körper haben. Und damit reduzieren sie die Chancen auf ein gesundes und langes Leben. Und das ist schade. Natürlich gibt es auch Schicksal und Genetik. Und man kann auch nicht alles beeinflussen, aber man kann zumindest tun, was man kann. Auch nicht verkrampft, aber doch so, dass man sich dabei gut fühlt. Das hat ja auch was mit Achtsamkeit zu tun, sodass das Leben einfach auch ja freudvoller wird am Ende, wenn man auf sich achtet und Lebensqualität steigt. Mhm. Und ich glaube nochmal, ja, es gibt einige in der Bevölkerung und auch junge Leute, die sich um diese Gesundheitsthemen und auch Klimafragen zu Recht bemühen und auch gute Entscheidungen treffen. Aber das trifft längst nicht alle und ich glaube, da ist noch ganz viel zu tun. Deswegen dein Podcast.
Super. Jetzt würde ich behaupten, ich ernähre mich sehr gesund und ich achte auch, dass ich ausgewogen, dass ich mich ausgewogen ernähre. Manchmal gibt es aber dann doch im Alltag so Situationen, Vorlesung ist irgendwie zu lang oder man trifft sich noch mit Freunden. Wie schafft man denn alle diese Nährstoffe in die Ernährung reinzubringen oder da einfach irgendwie das Gleichgewicht zu halten?
Es ist nicht schlimm, wenn du dich sonst immer gesund, überwiegend gesund ernährst, wenn du dir mal was gönnst oder was genehmigst, vielleicht gönnen. Ist ja nicht immer unbedingt lustvoll, aber wenn da mal was dabei ist, was nicht so gesund ist. Das kann dann dein gesunder Körper vertragen. Auf einen gesunden Körper, wenn dann auch mal eine Krankheit kommt, kann man die Krankheit trotzdem besser abarbeiten. Also es lohnt sich immer, an seiner Gesundheit auf vielfältige Art zu arbeiten. Man kann eigentlich sich überlegen, wie ist die Biologie meines Körpers? Nicht nur der Haut, die will eben auch weniger Pflege, aber die Biologie deines Körpers, so was die Evolution für dich sich vorgestellt hat, ist halt vorwiegend Pflanzenkost. Das hatten die Menschen immer zur Verfügung und vor allem auch unverarbeitete Kost. Also die ganzen Fertigprodukte und Industrieprodukte mit Farbstoffen und Konservierungsmitteln und vielleicht Emulgatoren auch oder sonstigen Zusatzstoffen brauchen wir nicht demnach. Das ist ja ganz klar. Zucker zum Beispiel ist ja in der Natur in dieser Reinform und in diesen Mengen, wie wir es essen, ja auch nicht vorkommt. Das heißt, das kannst du schon mal weglassen, weil das hat die Natur nicht sich so überlegt für uns. Was kannst du noch weglassen? Kuhmilch zum Beispiel. Kuhmilch gibt es erst seit 7000 Jahren auf dem menschlichen Speiseplan. Und in diesen rauen Mengen, in denen wir die teilweise genießen, erst seit es Kühlschränke gibt. Kuhmilch ist also okay, weil Kuhmilch kann auch tolle Effekte haben, insbesondere wenn sie fermentiert ist. Das heißt, original griechischer Joghurt ist super gesund oder Buttermilch oder Kefir, ja. Da haben ja Bakterien oder auch Hefen Arbeit geleistet und die wertvollen Stoffe herausgekehrt und die nicht so guten weggefressen. Und wenn du viel Kuhmilch trinkst, machst du dir die Haut nicht gut und auch einige der Zivilisationskrankheiten gehen auf das Konto vom übermäßigen Kuhmilchgenuss. Also spare Kuhmilch ein. Es kommt ja immer auch darauf an, die Dosis macht das Gift, dass du einfach nicht zu viel von einer Sache, die vielleicht nicht immer in jeder Hinsicht optimal ist, zu dir nimmst. Und dann würde ich eben auch auf weißes Mehl verzichten, so gut wie es geht. Auch da darfst du mal ein Stückchen Baguette essen oder sowas. Aber viele Leute essen ja morgens zwei weiße Scheiben Toast und mittags dann Nudeln und abends vielleicht nochmal ein Brötchen oder so. Das ist einfach zu viel. Auch gerade Getreide haben wir erst seit 10.000 Jahren auf dem menschlichen Speiseplan und in diesen Mengen, da haben wir sehr hohen Zuckeranstieg. Das ist, also weißes Mehl ist so wie Zucker. Und das macht dann Insulinanstieg und das macht, wie wir wissen, dann Diabetesveranlagung, das macht Entzündungen im Körper, das verklebt Eiweiße, die wir brauchen, um gesund zu bleiben. Das heißt, wir sollten Zucker und weißes Mehl einsparen und weißes Mehl auch deswegen, weil das auch ein Zuchtprodukt mittlerweile ist. Viele dieser Brote, die wir essen, die sind sehr, sehr schnell industriell gegangen, die sind nicht mal mehr fermentiert durch Bakterien oder Hefen. Also wenn das so ein Urbrot ist, dann ist das viel gesünder, als wenn das so ein Industriebrot ist. Und da ist dann eben nicht nur Zucker, sondern ein Mangel an Vollkorn oder an Ballaststoffen drin. Dann ist es noch kurz gegangen, das heißt, man kriegt schneller Blähungen, weil da viele der langkettigen Kohlenhydrate noch nicht verdaut sind von diesen Fermentationsgesellen. Und im Weizen ist drin dieses ATI, das ist wie so eine Art natürliches Pestizid, das ist so ein Fraßschutz, aber in dem Zuchtweizen ist das in Riesenmengen drin. Und dann ist da auch noch Gluten drin. Das ist ja auch nichts Schlimmes, außer für die Menschen, die eine Zöliakie haben, diese Autoimmunerkrankung im Darm. Aber diese großen Mengen, da sagt man schon auch, ob das nicht für jeder Mann, jeder Frau vielleicht doch auch zu viel ist. Also zu viel von allen diesen Dingen, die verändert sind, das ist nicht gut. Das heißt, mein Resümee aus allem ist, iss mehr Pflanzenkost. Und das kann man ja überall heutzutage auch krass in Großstädten kriegen oder auch in jedem Supermarkt, egal, es kann auch regional sein, auf dem Wochenmarkt. Und achte auf deine Eiweißzufuhr. Das heißt, viel pflanzliches Eiweiß, meinetwegen auch tierisches, darf dabei sein. Es kann ja auch ein Ei oder ein Käse mal sein. Viele haben Eiweiß doch zu wenig, also 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht finde ich gut. Ich würde sagen, du wiegst jetzt 60 Kilo, also würde ich ungefähr 60 Gramm Eiweiß empfehlen, gerne aus pflanzlichen Quellen auch. Und vielleicht, wenn du Sport machst oder mal krank bist oder alterst, du alterst noch nicht, aber irgendwann ruhig auch mehr. Also das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und fahr den Zuckerkonsum und den Weißmehlkonsum runter. Und bei Fetten nimm halt gesunde Fette. Nimm halt nicht die tierischen Fette, sondern nimm kalt gepresste Öle. Also sehr gut ist Olivenöl. Avocado ist ja auch Fett. Nüsse sind Fett. Du kannst Leinöl benutzen. Auch Rapsöl hat zum Beispiel auch Omega-3. Hanfsamenöl, Walnussöl. Also da gibt es viele gesunde Entscheidungen, die man überall auch preiswert bekommen kann. Und dann machst du eigentlich schon alles richtig. Und wenn dann mal was Ungesundes dabei ist, so what?
Okay. Magst du noch mal ganz kurz erklären, was pflanzliche Eiweißquellen sind? Weil vielleicht wissen das jetzt von unseren HörerInnen nicht alle. Und ich fand das jetzt ganz toll. Ich notiere hier auch schon auf meinem Zettel meinen zukünftigen Speiseplan. Der wird noch mal ergänzt.
Du kannst auch als Veganer gut an pflanzliche Eiweißquellen rankommen. Du brauchst eben nicht immer tierische Produkte. Und die Veganer greifen dann zu Getreide oder Reis und auch zu den Pseudogetreiden. Ganz interessant, Quinoa, Amaranth, Buchweizen, Lupine, aber auch super sind Hülsenfrüchte aller Art, Linsen, Kichererbsen und die weißen Bohnen, super Quellen. Und dann natürlich die Sojaprodukte und da gibt es ja auch viele Variationen, war gerade in Japan, also Soja, das erkennt man gar nicht mehr, dass das mal Soja war oder ne, so. Da gibt es Tofu natürlich, Tempeh und Seitan und dann kannst du natürlich mit Samen arbeiten und mit Nüssen arbeiten. Wichtig ist bei den pflanzlichen Eiweißen die biologische Wertigkeit. Es gibt so das Hühnerei als Referenzeiweiß. Das hat eine biologische Wertigkeit von 100. Daraus können quasi alle Körpereiweiße auch hergestellt werden, wenn du das isst. Wenn du Eiweiß isst, wird das Eiweiß ja in deinem Darm zerhäckselt zu kleinen Bruchstücken und Aminosäuren und erst im Körper dann wieder neu zusammengesetzt. Zum Beispiel zu Kollagen oder anderen Eiweißen, die du brauchst, um Immunsystem zu betreiben, um Zellen aufzubauen, was auch immer. Und eine gute Kombination pflanzlicher Eiweiße kann das Ei imitieren oder sogar darüber hinaus an wertvollen Aminosäuren liefern. Und die idealen Kombis sind zum Beispiel Soja und Kartoffeln, Reis und Bohnen, Mais und Bohnen, Vollkornpita und Hummus oder auch Haferflocken Amaranth mit Nüssen. Das sind Beispiele für super Kombis, wo du alles kriegst, was du brauchst.
Super. Jetzt ist es ja so, wenn wir den Speiseplan so anpassen, wir fühlen uns ja auch de facto besser. Also sehen nicht nur besser aus, wir fühlen uns auch besser, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Wieso ist es denn dann doch noch so schwierig, dass sich so viele einfach ungesund ernähren oder wieso hängen wir denn immer so an diesen ungesunden Lebensmitteln?
Es ist leider ein bisschen ein Stück weit auch mittlerweile so Kultur, würde ich sagen. Also ich war, wie gesagt, gerade in Japan und da gibt es selbst in so wie würden das hier Spätis nennen, ja? Oder in welchen Bahnhofs, Verkaufsshops, immer super gesundes Essen. Und da ist halt auch durchaus Fleisch dabei, aber sehr, sehr viel Gemüse, sehr viel fermentiertes Gemüse. Wir haben ja vorhin schon mal fermentiert gehört. Das ist sehr gut, insbesondere dann, wenn es nicht tot pasteurisiert wurde. So ein mega krasses Fermentationsprodukt sind zum Beispiel fermentierte Sojabohnen. Die stinken nach Käsefüßen. Da ist das Bakterium Bacillus subtilis benutzt worden, um diese Sojabohnen zu fermentieren. Das zieht dann auch schleimige Fäden. Und das ist eine ganz tolle Delikatesse aus Japan und ist eines der gesündesten Lebensmittel der Welt. Und ich habe das dann endlich dort auch mal gefunden. Und da habe ich mir so Dashi-Soße, ein bisschen Fischsoße und so ein Senfsoßenartiges Zeugs drauf gemacht, was empfohlen wurde, habe das ganz doll umgerührt und dann habe ich das gegessen und es hat super lecker geschmeckt und ich dachte, jetzt kriege ich bestimmt Bauchschmerzen. Nee, gar nichts, war super verträglich und fermentierte Kost ist auch gut für die Darmflora und für die Verdauung. Also und Verdauung ist ja ein ganz wichtiger Wohlfühlfaktor. Das Einzige bei diesem Produkt hat dann mein Mund danach ein bisschen nach Käsefüßen gestunken. Und dann war natürlich dann der Rest des Frühstücks so ein bisschen da überlagert. Aber das kann man sich ja dann auch wieder abwischen. Und es gibt zum Beispiel auch aus Japan Okinawa. Das ist so eine Insel ganz im Süden mit den Langlebigen.
Ja, mit den ganz vielen Hundertjährigen, die da
so
leben.
So ist es. Und da trinken die effektive Mikroorganismen. Das ist ein Fermentationsgetränk mit 33 Bakterien und Hefen. Das schmeckt so ein bisschen wie Essig ohne Alkohol. Jeden Tag davon so ein Fingerhütchen oder so ein kleines Schnapsgläschen getrunken. Ist Darm und Körper und Gesundheitspflege pur. Das heißt, das haben die in ihrer Kultur. Und wir haben das halt nicht. Wir haben halt Brot und wir haben auch leider Wurst. Also wenn ich in Süddeutschland unterwegs bin, mal auf Lesereise, wundere ich mich immer, wie viele Metzgereien und Brötchenstuben dort noch sind und wie wenig so, wie wir das jetzt so in Berlin haben, so Veganer und Asian Cuisine. Und ne, also man kann in der Großstadt, finde ich, schon ganz viele gesunde Lebensmittel finden, auch die so irgendwo angeboten werden. Das ist in kleineren Städten in der Tat schwieriger. Andererseits haben die da vielleicht auch mehr Landwirtschaft, vielleicht auch nachhaltige Landwirtschaft noch mit richtig guten Produkten. Also ich glaube, man kann in einem Land wie Deutschland überall fündig werden, aber man muss sich damit beschäftigen. Ja, einfach nur konsumieren, reinstecken, vielleicht weil es auch billig ist im Discounter oder so. Wobei auch Discounter haben mittlerweile tolle Lebensmittel. Aber da muss man einfach Gesundheitskompetenz haben. Man muss sich beschäftigen. Man muss ein mündiger Mensch werden, weil nicht die Krankenkasse kümmert sich um deine Gesundheit, auch nicht der Hausarzt, sondern nur du selber bist für dich verantwortlich und die anderen können dir dabei helfen und dich unterstützen. Aber du bist die Hauptperson und ja, letztendlich sind die anderen Katalysatoren.
Wie du schon sagst, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Nicht so schwer, wie es immer klingt, nicht so kompliziert und verdammt lecker.
Verdammt lecker, weil viele sagen, oh, da darf man ja, hat man gar keinen Spaß mehr. Doch, hat man, weil diese Geschmäcker, die man hat, auch diese Explosion von Aromen auf der Zunge, wenn man mal selber kocht vielleicht mal wieder und selber was ausprobiert oder auch mit Freunden oder in der Familie zusammen ist, das ist ja ein Fest für die Sinne. Und das macht glücklich, das baut Stress ab und das führt eben gesunde Kalorien zu und vielleicht nicht so Übermengen.
Cheatest du aber auch manchmal so ein bisschen? Also gönnst du dir auch mal was Ungesundes?
Ja klar, ich bin ja Hypochonderin. Das heißt, mir macht es großen Spaß, gesundes Essen zu essen. Ich bin jemand, der dann, weil ich keine gute Köchin bin, ich esse halt super gern zum Beispiel Hüttenkäse mit Tomaten und Pinienkernen, die ich mir anröste und Basilikumblättern. Ja, das kann man ja auch, ist ja ganz einfach. Cheaten, also ich würde fast morden für Käsekuchen. So ein selber gemachter Käsekuchen mit so einem Mürbeteigboden, da kann ich fast nie Nein sagen. Das kommt aber nicht so oft vor, dass es den gibt. Aber das finde ich schon, das ist so meine Lieblingssüßigkeit. Sonst mag ich Süßigkeiten gar nicht.
Du hast es vorher schon ein bisschen angerissen, vegane Ernährung. Es wurde ja jetzt auch in den letzten Jahren Fleisch, kein Fleisch, vegan. Dann diese ganzen verschiedenen Diäten auch oder Ernährungsweisen, wie das mittlerweile ja auch heißt. Was würdest du sagen, ist das gefährlich? Also auch dieser ganze Diskurs, was ich weglassen muss, soll, oder findest du es gut, wenn man sich so ein bisschen mehr damit auseinandersetzt und Dinge ausprobiert?
Redest du über die Empfehlungen auf Instagram oder?
Ja, genau. Also generell, ich habe das Gefühl, ja, seit Social Media so präsent in unserem Leben ist, jeder verfolgt eine andere, ja, Diät ist so ein blödes Wort, aber Lebensweise.
Menschen lieben klare Anweisungen. Das beobachte ich immer wieder. Sie wollen schwarz oder weiß. Sie kommen mit Grautönen nicht so gut klar, gerade was Gesundheitsthemen anbelangt. Deswegen neigen Influencer oder Meinungsbildner auch zu radikalen Äußerungen, weil sie einfach dann auch mehr Applaus bekommen. Die Brigitte-Diät gibt es auch schon immer und die ist auch beliebt schon immer. Und da sind klare Anweisungen, was man tut. Das tut Menschen gut, da müssen sie nicht lange nachdenken. Das Problem ist nur, dass jetzt mittlerweile jeder Ernährungsexperte ist und dann auch manchmal vielleicht falsche Empfehlungen oder welche, die nicht zu der Person passen, gegeben werden. Natürlich gibt es pauschale Empfehlungen, wie ich zum Beispiel sagte, esst mehr Pflanzen. Trotzdem sollte man immer individuell für einen Menschen gucken. Und wenn Menschen Fleisch mögen, dann bin ich nicht diejenige, die ihnen vorschreiben will, jetzt lass das mal weg, aber dann doch vielleicht versuchen, das nachhaltig zu machen. Also vielleicht der regionale Schlachter und vielleicht ein Tier, was unter, ja, nicht gelitten hat, ne, was unter tierfreundlichen Bedingungen gelebt hat. So ein bisschen so wie früher, wo der Mensch halt auch von Fleisch auch lebte. Wir haben ja auch ein Gebiss, das Fleisch zerkauen kann und wir sind Mischköstler, wir können aber auch ganz gut ohne Fleisch. Also diese Fleischmengen und auch das Tierleid, was damit verbunden hängt, das ist alles eigentlich fürchterlich. Sowohl gesundheitlich als auch fürs Klima, als auch für die Tiere. Ich selber bin keine Veganerin, ich bin überwiegend vegetarisch und es schmeckt mir halt, aber ich weiß, es gibt Menschen, die lieben Fleisch, aber dann sollte man das vielleicht kontrollierter, reduzierter und nicht jeden Tag. Es muss vor allem keine Wurst sein, ja, sondern dann das vielleicht mal so genießen, eine gute Qualität. Und manche Menschen, das sehe ich auch im Blut, die haben wirklich Mängel. Und es ist eben schwerer, dann an Eisen ranzukommen und an Vitamin B12 ranzukommen und an, ja, Aminosäuren aller Art ranzukommen. Und wenn du ein gesundheitliches Problem hast, weshalb Patienten zu mir kommen und ich sehe, die sind wirklich leer, also die haben ganz viele Mikronährstoffe nicht und sie sind Veganer, dann sage ich, okay, wir müssen das jetzt mit Nahrungsergänzungsmitteln machen. Das geht ja auch, aber da muss man noch viel, viel bewusster rangehen. Aber du merkst, ich bin so ein bisschen, ich will diplomatisch sein, ich möchte nicht radikal sein, ich möchte Menschen versuchen abzuholen, vernünftige Entscheidungen zu fällen. Und ich finde, Veganismus ist eine okaye Lebensform und ab und zu mal Fleisch essen ist auch okay.
Mhm. Wenn wir über Ernährung sprechen, dann gibt es auch momentan so ein schönes Buzzword, nämlich Meal Prepping. Mhm. Früher hat man gesagt, man hätte sich einfach eine Lunchbox gemacht oder ein Pausenbrot. Was würdest du sagen, wo liegt denn der Unterschied zwischen gesundem Organisationstalent und Essstörung?
Ich würde sagen, am Leidensdruck. Also wenn jemand Spaß daran hat, Essen vorzubereiten und das in kleinen Portionchen in den Kühlschrank für die Woche zu legen und er liebt es und isst es dann und ist gesund ernährt, super. Das kannst du halt nicht jedem aufdrängen. Also ich hätte gar keine Zeit und Geduld dafür. Aber wenn man dann keinen Leidensdruck hat und man ja trotzdem an sein gesundes... Also wir zum Beispiel in meiner Praxis, da hat jeder aus dem Team mal, trägt sich ein und wenn er Lust hat, dann bringt er halt Salat mit oder eine Suppe oder einen Eintopf. Und es geht immer so reihum und das finde ich ist ja auch schön. Also dass immer jemand anders das Meal für einen preppt. Mhm. Mein einer Sohn, der so gerne kocht, der macht das ab und zu, weil der möchte dann mal eine Woche besonders fitnessorientiert sich ernähren und keine Fehler machen und das macht er da mit großer Freude. Ich sehe in Social Media auch Leute, die immer einen wahnsinnig ordentlichen und sauren Kühlschrank haben. Die haben so schachtförmige Einbuchtungen irgendwo, wo dann 4 Paprika drinstehen. Also ich kaufe immer irgendwie so eine große Tüte Paprika und dann liegt die wurstelig im Kühlschrank und ich bohre in vielen Gemüseschichten nach der Paprika. Manchmal ist sie schon ein bisschen von letzter Woche, manchmal von dieser Woche. Also jeder, wie ordentlich er vielleicht auch ist. So. Problematisch ist es immer nur, wenn man anderen irgendwie wieder das als das Heil und den einzig richtigen Weg aufdrängt und andere dann Komplexe bekommen und Depressionen bekommen. Also Social Media nervt auch ganz schön. Es ist eine Anregung, man beschäftigt sich mit Themen und man kann auch viel Tolles mitnehmen. Aber man muss sehr mündig, sehr bewusst sein wieder, muss sehr viel hinterfragen. Es wird einem ja auch viel verkauft, ne? Mhm. Und man neigt eben dazu, wenn die anderen so schön und schlank und sportlich und wohlernährt und die haben immer Zeit auch zu kochen und die haben, ich weiß nicht, wann die arbeiten, das sieht ja immer alles so perfekt aus. Und das setzt einen tierisch unter Druck und nicht jeder kann sich davon freimachen. Und das ist halt der große Nachteil an der Sache.
Hi, Florian nochmal. Essen vorzubereiten ist die Möglichkeit, Einfluss auf eure Mahlzeiten zu nehmen. Insbesondere an Tagen, wo ihr schon wisst, dass ihr schwer an ein gutes Mittagessen kommen werdet. Deswegen 2 Tipps. Einfach halten und Tipp 2, Proteine und Ballaststoffe in die Lunchbox packen. Einfach halten, man muss ja jetzt nicht für die ganze Woche vorkochen. Wer jetzt kein Hobbykoch ist und stundenlang für eine Lunchbox die WG-Küche blockiert, der wird schnell die Lust verlieren. Proteine und Ballaststoffe, warum? Sie machen lange satt, ohne dass der Blutzuckerspiegel stark nach oben schießt und anschließend stark wieder abfällt. So könnt ihr euch auch an langen Unitagen lange konzentrieren. Wie kann man jetzt beides kombinieren? Simpel, griechischer Salat kennt jeder, ist gesund, sättigt. Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln schneiden, Oliven rein, Zitrone und Olivenöl drüber, würzen, fertig. Oder auch ein Vollkornbrot mit Hüttenkäse und Tomaten, Salat mit gekochtem Ei oder auch Nüsse lassen sich super mitnehmen.
Und was würdest du sagen, wenn ich jetzt merke, okay, mein Essverhalten ist irgendwie ungesund, wie kann ich denn dem schnell gegensteuern?
Naja, das ist mal was, zum Beispiel Einkauf. Wenn du einkaufen gehst, dann geh auf jeden Fall gesättigt einkaufen. Das ist sowieso ein guter Trick und trink auch genug, weil manchmal wird Durst mit Hunger verwechselt. Und dann guck halt mal, welche Sachen du magst und kauf deine Einkaufsliste, die du dir vorher gemacht hast, ab und sonst nichts. Und guck halt, dass du da vorher beschließt, okay, ich kaufe mir Blumenkohl und Kartoffeln und Erbsen und kauf mir diesmal eben keine gesüßten Joghurts zum Beispiel, sondern vielleicht einen weißen Joghurt, einen griechischen und mach mir den dann selber an mit Nüssen und mit Datteln.
Ja, oder auch Agavendicksaft ist ein bisschen das Süße.
Ja, das ist auch Zucker. Agavendicksaft ist auch Zucker. Du bist eine schlanke, junge Frau, dein Stoffwechsel arbeitet super, du bist sportlich, du lebst und isst bewusst, dann kannst du auch Agavendicksaft benutzen.
So. Super. Ja. So, jetzt haben wir ganz viel über Essen gesprochen. Lass uns zu guter Letzt doch noch auf die Getränke eingehen, auch ein wichtiges Thema. Du hast jetzt vorher auch schon angemerkt, Matcha, Tee, Wasser.
Ja, trinken ist wichtig, aber stresst euch deswegen nicht. Der Körper vermittelt uns über das antidiuretische Hormon und damit das Durstgefühl, dass wir Flüssigkeit benötigen. Im Alltag sollte das also kein Problem sein. Die TK-Studie Trinkwasser Deutschland hat aber gezeigt, dass viele Menschen gerade in stressigen Situationen das Trinken vergessen. Wenn ihr das von euch kennt, dann stellt euch doch in Prüfungsphasen einfach schon morgens eine Flasche Wasser auf den Tisch. Wer in diesen langen Lernnächten über Getränke auch die Konzentration steigern möchte, der sollte Energydrinks wegen des hohen Zuckergehalts meiden. Da sind für diejenigen, die es vertragen, Kaffee oder koffeinhaltiger Tee die bessere Variante.
Hast quasi auch die Japaner gelobt. Was würdest du denn noch loben?
Thema Alkohol müssen wir kurz besprechen.
Steht hier auch auf meiner Liste.
Ja. Thema Alkohol. Also es ist jetzt auch wieder Quatsch, Leuten zu sagen, jetzt trink mal keinen Alkohol. Hier ist auch wieder der maßvolle Umgang und die Aufklärung wichtig. Die Wissenschaft sagt, Alkohol macht Krebs. Und auch kleine Mengen könnten theoretisch Krebs machen. Wir wissen nicht, was die unschädliche Minimaldosis ist. Das heißt, jetzt bitte nicht unbedingt mit Alkohol anfangen, wenn man keinen Alkohol trinkt. Aber es gibt auch die Franzosen mit dem französischen Paradoxon, die gerne spätabends essen, Weißbrot essen, ne? Baguette und Croissant, die rauchen und L'Amour und überhaupt. Und die trinken Rotwein zum Essen. Und die haben weniger Herzinfarkte als die anderen. Also, woran könnte das denn liegen? Und dann hat man gesagt, ja, das liegt an dem Farbstoff im Rotwein, dem Resveratrol. Man hat dann so bei Fliegen, Hefen, Würmern festgestellt, Resveratrol ist lebensverlängernd. Und sagt, okay, klar, wenn man dann den Rotwein trinkt, wo dann auch der Gehalt der Weintrauben noch drin ist, auch OPC ist auch so eine Anti-Aging-Substanz und diese Bitterstoffe und so, das ist alles protektiv und das macht bestimmt so ein gesundes Herz. Aber um an die richtigen Mengen Resveratrol zu kommen, müsstest du 7 Liter Wein am Tag trinken und dann lässt dich deine Leber dann grüßen herzlich. Das heißt, es könnte noch einen anderen Faktor, ein anderer Faktor eine Rolle spielen und das ist der Genuss. Das genussvolle Nippen kleiner Mengen, bewusst zum Essen, wo du wieder eine Grundlage hast, wo es langsam resorbiert wird und nicht komasaufenmäßig ganz schnell in den Körper geht. Und das habe ich auf dem Anti-Aging-Kongress tatsächlich von einem alten Anti-Aging-Guru erfahren. Der sagte, guck mal auf deinen Blutzuckersensor, ich hatte den da gerade auch im Arm. Wenn du jetzt zu deiner Pasta, wir waren in Italien am Gardasee auf dem Kongress, wenn du jetzt zu deiner Pasta ein Glas Rotwein trinkst, guck mal deinen Blutzucker an und was passiert? Es ist nicht angestiegen. Ja, also das heißt, Alkohol ist jetzt, keine Empfehlung von mir. Aber man muss sich ja irgendwie erklären, wie können Menschen auch mit Alkohol durchaus lange leben und nicht alle sofort versterben. Und es gibt auch hierfür Erklärungsansätze. Ich will sagen, man darf im Leben sehr, sehr viel richtig machen. Man darf auch einige Sachen falsch machen. Und man darf auch einige Sachen einfach auslassen, die einem nicht liegen. Vieles kann der Körper auch kompensieren. Und Reize setzen scheint auch eine bestimmte Rolle zu spielen. Also Reize sind krass Sport mal machen, also hochintensives Intervalltraining zum Beispiel, einen starken sportlichen Reiz setzen oder mal sprinten, Eisbaden, Fasten. Wer weiß, ob es auch ein bisschen mal eine Radioaktivität ist, so eine Paranuss oder so, das wissen wir noch nicht so genau. Und vielleicht darf es deswegen auch mal ein bisschen Alkohol sein. Das hat also vielleicht nicht immer nur negative Effekte. Du siehst, ich rede sehr diplomatisch und vorsichtig, weil ich kenne halt die Angriffe immer von beiden Seiten. Und ich will auch hier niemanden den Spaß verderben und ich will auch hier für einen maßvollen Umgang werben, aber die keinen Alkohol trinken, die können ihr Herz natürlich auch ganz anders schützen, nämlich zum Beispiel durch Sport und durch Gemüse und Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D. Mhm.
Lass uns doch mal aber einmal kurz zurückgehen zu den Getränken. Wie viel sollte ich am Tag trinken? Und wir trinken ja eigentlich auch immer zu spät, also wenn der Durst schon da ist. Was würdest du hier für Tipps geben?
Also das mit diesem Trinken ist so, dass man 1,5 bis 2 Liter am Tag so unter normalen Umständen trinken kann und sollte. Es gibt Leute, die sind durstiger, die können auch mehr trinken, die schwitzen vielleicht mehr, die sind aktiver, auch kein Problem. Und prophylaktisch, also ich mache das so, dass ich morgens gleich schon mal eine große Tasse Tee und eine große Tasse Kaffee trinke mit einem Schuss Sojamilch ohne Zucker. Und manchmal trinke ich auch nochmal einen Möhrensaft. Und da habe ich schon richtig viel Flüssigkeit und dann kann ich natürlich auch ein paar Stunden nicht trinken. Außerdem habe ich in meiner Sprechstunde immer in der Küche Flüssigkeit stehen. Also entweder ich trinke einen Kaffee. Übrigens, Kaffee darf man 4-5 Tassen am Tag, gar kein Thema. Schützt auch ein bisschen vor Diabetes, macht auch wach. Und dieser vermeintliche Austrocknungseffekt, den kompensiert der Körper sehr schnell. Das heißt, übliche Kaffeetrinker trocknen nicht aus. Man muss also auch nicht immer ein Glas Wasser dazu trinken. Und ich habe auch Tee in der Praxis und Wasser. Und immer, wenn ich mal Zeit habe, es ist aber nicht so schlimm, wenn man erst trinkt, wenn man Durst hat. Da passiert nichts. Nur man sollte halt nicht komplett austrocknen. Also regelmäßig trinken, aber es dürfen auch mal ein paar Stündchen ohne Flüssigkeit sein. Der Körper meldet sich dann ja schon.
Okay. Wow. Also hier war sehr viel in dieser Folge. Wollen wir nochmal vielleicht 3 Tipps zusammenfassen, so am Ende?
Die wichtigsten Tipps rund um eine gesunde Ernährung zusammengefasst wären: Am meisten sollte man von Pflanzen essen. Ess mehr Pflanzen und such dir bunte Pflanzen aus. Je mehr Pflanzenfarben, desto besser. Entscheide dich für lösliche Ballaststoffe. Wichtig bei der Ernährung ist auch, dass man die unverarbeitete Kost bevorzugt und auf alles, was industriell verändert ist, verzichtet. Insbesondere würde ich reduzieren die Kuhmilch. Auf keinen Fall rauchen. Und wichtig übrigens, Bewegung. Wenn man das in Fläschchen abfüllen könnte, das wäre das Anti-Aging- und Vitalitätsmittel schlechthin. Und der Schlaf. Denn auch der Schlaf hilft bei einem gesunden Appetit und beim Beschützen vor Übergewicht. Also wer seinen Tag-Nacht-Rhythmus nicht einhält und schlecht schläft, also auch gerne um den Schlaf kümmern, verändert alles, den Stoffwechsel, wie wir Nahrungsmittel aufnehmen, wie wir Kalorien verwerten, wie unser Hungergefühl ist, wie unser Appetit ist und wie die Darmflora ist. Also diese anderen Sachen, die jetzt auf den ersten Blick nichts mit Ernährung zu tun haben, trotzdem. Und das allerletzte, wichtige, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Gemeinsam essen, gemeinsam kochen, macht Stressabbau, gemeinsam lachen und nicht beim Fernseher oder beim Podcast essen, weil die Kaugeräusche einen auch übrigens helfen, satt zu sein und das Essen besser zu genießen und auszukosten. Das kann jeder gleich mal ausprobieren. Iss mal mit Berieselung und iss mal ohne Berieselung. Man isst weniger und bewusster und mit viel mehr Genuss, wenn man keine Berieselung dabei hat, sondern das Krack, Krack, Krack der eigenen Zähne und des Mundes hört. Das ist auch in Studien bewiesen.
Super. Jael, super, schön, dass du heute hier warst. Tausend Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich fühle mich jetzt sehr gut vorbereitet fürs Abendessen. Und ich werde gleich mal einkaufen gehen. Na, habt ihr nach diesem Gespräch auch Appetit? Zeit für Abendessen, würde ich sagen. Ich habe jetzt auf jeden Fall richtig Hunger nach dieser Aufnahme. Spannend, was uns Jael alles über unsere Lebensmittel erzählt hat, oder? Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder etwas mehr auf meine Ernährung achten und vielleicht schaffe ich es auch mal, die Finger von der Schokolade zu lassen. Florian hat mich total inspiriert mit seinen Vorschlägen für das Meal Prep. Gesundes Mittagessen im Alltag ist so wichtig. Ich will das in Zukunft wieder etwas mehr in meinem Leben priorisieren und mir mehr Zeit für die Vorbereitung freischaufeln. Das war eine neue Staffel von How It Works, präsentiert von Die Techniker. Ich bin Julia, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch weitere Tipps rund um eure Gesundheit erhalten wollt, hört doch auch gerne mal in unsere anderen drei Staffeln von How It Works. Auch hier sprechen meine KollegInnen mit tollen ExpertInnen. Es geht um Ängste, Therapie oder auch die Quarterlife Crisis. Viel Spaß beim Anhören und bleibt gesund!